Ich möchte mit uns beten. Jesus Christus, wir kommen vor dich, wir der ganze Mensch, Körper, Seele und Geist, um von dir zu lernen und von dir zu erfahren. Schließt unsere Herzen auf für dein Reden, für deine Gedanken, für das, was du uns schon vor langer Zeit gesagt hast. Und stärkt uns für die kommenden Tage, für die kommende Woche. Amen. Ach, heute habe ich doch meine andere Brille mal dabei. Dann können wir das doch mal hier ordentlich machen. Sehen wir was? Wie war das vorher so gedacht? Mir ging das auch schon so mit der Brille suchen. Ohne Brille seine Brille suchen ist irgendwie total blöd. Man sieht sie einfach nicht. Ja. Die letzte Woche bin ich der Frage nachgegangen, wo wohnt Gott? Wo baut er sein Haus? Die Antwort schreibt Paulus darüber an verschiedenen Stellen. Ich steige heute ein mit 2. Korinther. Ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat, lange, lange vorher im Alten Testament, ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Gott wohnt in dir und Gott wohnt in der Gemeinde. Das ist sein Wohnort. Neben dem, dass er Himmel und Erde gemacht hat und die Erde der Schemel seiner Füße ist und so. Wo du bist, da ist Gott. Wo Gemeinde sich versammelt, wohnt Gott. Und beides fließt zusammen und ist miteinander verbunden. Heute möchte ich jetzt im Gedanken nachgehen, was bedeutet es denn eigentlich für die Praxis? Also in meinem Leben, was bedeutet es, Tempel des Heiligen Geistes zu sein? Und da schreibt Paulus sehr ausführlich im 1. Korintherbrief. Deswegen gibt es da jetzt mal ein bisschen längeren Text dazu. Ist euch denn nicht klar, dass für Menschen, die Unrecht tun, in Gottes Reich kein Platz sein wird? Täuscht euch nicht, wer sexuell unmoralisch lebt, Götzen anbetet, die Ehe bricht, wer sich von seinen Begierden treiben lässt und homosexuell verkehrt, wird nicht in Gottes Reich kommen und auch kein Dieb, kein Habgieriger, kein Trinker, kein Verleumder oder Räuber. Und da aufhören, dann wird es sehr ungemütlich. Das sind einige von euch gewesen. Aber jetzt sind eure Sünden abgewaschen. Stellt euch die ganze Gruppe Demokratgläser vor, eure Sünden sind abgewaschen. Ihr gehört nun ganz zu Gott durch unseren Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes seid ihr freigesprochen. Es ist alles erlaubt, sagt ihr. Das mag stimmen, aber es ist nicht alles gut. Mir ist jetzt alles erlaubt, aber ich will mich nicht von irgendetwas beherrschen lassen. Ihr schreibt, das Essen ist für den Bauch und der Bauch für das Essen. Beides hat Gott zur Vergänglichkeit bestimmt. Ist schon richtig. Aber es bedeutet nicht, dass Gott uns den Körper gab, damit wir sexuell unmoralisch leben. Vielmehr wurde auch unser Körper zum Dienst für den Herrn geschaffen, deshalb ist es Gott nicht gleichgültig, wie wir damit umgehen. Denn Gott wird uns durch seine Kraft vom Tod zum ewigen Leben auferwecken, so wie er Christus, den Herrn, auferweckt hat. Wisst ihr denn nicht, dass euer Körper zum Leib von Jesus Christus gehört? Wollt ihr wirklich den Leib von Christus mit dem einer Hure vereinigen? Niemals. Denn wer sich mit einer Hure einlässt, der wird ein Leib mit ihr. Ist euch das nicht klar? Es heißt ja schon in der Heiligen Schrift von Mann und Frau, die zwei werden eins sein mit Leib und Seele. Wenn ihr dagegen in enger Verbindung mit dem Herrn lebt, werdet ihr mit ihm eins durch seinen Geist. Hütet euch vor jeder verbotenen sexuellen Beziehung, denn mit keiner anderen Sünde vergeht man sich so sehr im eigenen Körper wie mit sexuellem Fehlverhalten. Oder habt ihr etwa vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist und er in euch wohnt und den euch Gott gegeben hat? Ihr gehört also nicht mehr euch selbst. Gott hat euch freigekauft, damit ihr ihm gehört. Lebt deshalb so, dass ihr mit eurem Körper Gott Ehre bereitet. Ja. Paulus typisch eine lange Argumentationslinie. Und unter, wer macht denn hier das Handy an? So eine Schweinerei. Jetzt liegt hier mein Handy rum und bimmelt. Also Paulus typisch eine lange Argumentationslinie. Und unser Text ist eigentlich nur ein Ausschnitt davon. Paulus kommt eigentlich gedanklich vom Rechtsstreit unter Glaubensgenossen auf dieses Thema. Spannend wäre es jetzt zu fragen, hier in dem Raum, bei diesem komplexen Text, was der Einzelne gehört hat. Ja, ich werde es jetzt nicht tun, ich gebe euch ein paar Beispiele. Einige haben vielleicht gehört, Unzucht, großes Thema, Ehebruch, Knabenschänder, Ehebrecher, Homosexualität, noch mehr Unzucht. Steht ja auch eine Menge drin im Text. Einige haben wiederum gehört, meine Sünden sind abgewaschen, ich bin rein vor Gott und gerechtfertigt durch Jesus. Ich gehöre zu Gott. Steht auch drin. Und wieder einige, wow, in mir ist Gott. Ich bin ein Tempel. Und mancher ein Tempel, so fühle ich mich gar nicht. Und es gäbe mit Sicherheit noch einiges mehr zu entdecken. All das taucht auf und noch einiges mehr. Aber die dienen der Argumentation zum Thema des Textes, nämlich Bedeutung und Umgang mit dem, was uns Gott geschenkt hat, mit unserem Körper. Seine Bedeutung natürlich auch in der Nachfolge. Und jetzt ist das mit dem Körper in christlichen Kreisen ja oft so eine Sache. Traditionell, das ist ein komisches Wort, aber ich verwende es mal, gibt es eine ganz gut eingefleischte Leibfeindlichkeit bei Christen. Ja, also der Körper wird oft angesehen so als die Quelle des Bösen und der Sünde. Und man findet auch immer irgendwelche Stellen, mit denen man das ganz gut begründen kann. Und es fällt oft leicht, weil wir kommen da ja aus einer sehr langen, sehr, sehr alten Auslegungstradition zu diesem Körper. Also der Körper ist sündig und daher zu züchtigen. Der Körper ist Nebensache, sagen manche. Man muss da nicht so drauf achten, ist nicht so wichtig. Das andere ist wichtiger und kommt zuerst. Ja, und jetzt, was kommt jetzt eigentlich zuerst? Ich auch da fragen würde, und vielleicht eine sagen, ja, die Seele. Manche würden vielleicht sagen, ja, allein die Erlösung. Zuerst das Leben insgesamt. Meine Beziehung zu Gott. Und mancher sagt vielleicht, ja, der Geist. Dass dieses gegen den Körper gerichtete Denken eigentlich seine Wurzeln bei Platon hat und bei den Gnostikern, das wird ganz gern mal übersehen. Die Bibel, die zeichnet ein ganz anderes Bild. Der Körper ist Teil des Ganzen und Paulus macht heute in dem Text aufmerksam, dein Körper ist wertvoll. Macht mal eine Faust. Was glaubt ihr, wie viele Muskeln ihr gerade bewegt habt? Weit über 20. Je nachdem, wie man jetzt den Arm hat und so weiter, variiert es natürlich. Insgesamt haben wir weit über 600. Ja, die Mediziner wissen es. Und ich finde es der totale Wahnsinn, eine ganz einfache alltägliche Greifbewegung, die mache ich ja ständig irgendwo, dass ich was greife. Unser Körper ist ein wahnsinnig komplexes Gebilde und es zeigt sich dann in so ganz einfachen Tätigkeiten, über die ich normalerweise gar nicht nachdenke. Ich merke es aber sofort, wie wertvoll das alles ist und wie komplex, wenn es irgendwo zwickt und zwackt. Wenn es nicht funktioniert, wie ich das gewohnt bin, dann merke ich das sofort. Ja, ich habe seit Jahren ja mit meinem Knie zu tun. Nicht mehr ganz, ganz jung, bisschen zu schwer. Logisch sagt der Arzt, Arthrose mit rund 40 diagnostiziert. Logisch, dass die irgendwann nicht mehr mitmachen. Und das schränkt dann irgendwie ein. Und langsam ärgert mich das. Ja, bisher habe ich es immer übergangen. Und ich denke, viele hier im Raum wissen ganz genau, wovon ich rede, wenn der Körper nicht mehr so will, wie wir es gewohnt sind. Hat nicht immer nur was mit dem Alter zu tun. Wie gesagt, im normalen Alltag, wenn alles gut geht, nehmen wir das gar nicht wahr, was unser Körper so alles leistet und wie komplex der eigentlich funktioniert. Und da ruft Paulus uns ins Gedächtnis und sagt, achtet auf euren Körper, denn unser Körper ist zum Dienst für den Herrn geschaffen. Das ist die Idee. Er ist wertvoll, denn es ist nicht nur ein wesentlicher Teil von dir, er ist der Teil der Schöpfung und er ist Gottes Geschenk an dich. Denn unser Körper macht ja vieles von dem, was wir tun, eigentlich fast alles, erst möglich. Und wir können so vieles zu tun. Ja? Handwerklichen Arbeit, Sport treiben, Sexualität, uns fortbewegen und so vieles mehr. Gehört alles dazu, das ist alles gut und Gott gewollt. Das ist so geschaffen. Gott hat diesen Körper erschaffen. Also von Gott erschaffen und jetzt kommt noch hinzu, als du Jesus angenommen hast, wurdest du erfüllt mit dem Geist Gottes und seitdem wohnt Gott in dir durch seinen Geist. Du bist ein Tempel Gottes. Und Paulus sagt weiter, und deshalb ist es Gott nicht gleichgültig, wie wir damit umgehen. Jeder von euch, der ein Haus hat oder eine Wohnung, der weiß, worum es geht. Weil zu Hause ist es mir wichtig, wie es aussieht. Ja, wenn du einen schönen Teppich in der Wohnung hast, vielleicht neu gekauft und es verschüttet einer ein Glas Rotwein drauf und ein Glas schönen roten Saft, dann wirst du eine Menge versuchen, um diesen Fleck zu beseitigen. Es soll ja schön aussehen. Und wenn der Fleck nicht rausgeht oder ein Schatten bleibt, dann wird dir das ein Dorn im Auge sein. Und wenn den Fleck keiner sieht, du siehst ihn. Ja, und dann kauft man vielleicht noch einen Spezialreiniger oder stellt was drauf. Hauptsache, man sieht den Fleck nicht mehr. Und wenn die Hausfrau gerade gewischt hat und stiefelt jemand mit den Gartenstiefeln durch, vorzugsweise der geliebte Gatte oder die lieben Kinderlein. Und so eine richtig schöne Dreckspur auf dem frisch gewischten Boden. Dann ist Feuer unterm Dach. Und wenn du Mieter hast in deinem Haus, dann ist es dir wichtig, wie sie da damit umgehen. Und es schmerzt dich, wenn du siehst, dass andere nicht sorgsam mit dem umgehen, was dir gehört. Ich habe das jetzt sehr vermenschlicht. Aber wir sind Menschen und verstehen menschliche Bilder. Gott ist der Herr deines Hauses. Das ist deines Körpers. Jesus ist dein Herr und Heiland, sagst du. Du hast ihn angenommen. Und Paulus folgert daraus, jetzt deswegen gehörst du dir jetzt nicht mehr selbst. Ja, Vers 19. Und weil ihr Jesus gehört, solltet ihr besonders sorgsam mit eurem Körper umgehen. Weil der gehört jetzt zu was Großem, der gehört zum Leib Christi, zur Gemeinde. Deshalb lebt so, Vers 20, dass ihr mit eurem Körper Gott Ehre bereitet. Und jetzt schauen wir mal ganz kaum ein bisschen rein in die Argumentation des Paulus. In die Praxis, ja, worauf kommt es ihm eigentlich an? Wenn wir der Argumentation folgen, dann wird ein Denkfehler ganz deutlich. Am Anfang, Vers 9 bis 11, da kann ich gerade mal zurückgehen, nochmal rein, also weder Unzüchtige noch Götzendiener, weder Ehebrecher noch Weichlinge noch Knabenschänder, das ist jetzt Schlachter. Also ich habe es immer gewusst, das sind die Schlimmsten, denkt jemand, aber es geht weiter. Weder Dieber noch Habsüchtige noch Trunkenbolde noch Lästerer noch Räuber werden Gottes Reich ererben. Das sind ein Großteil der Menschen betroffen. Irgendwie ist da fast jeder dabei. Sagt Paulus auch, da wart ihr alle dabei. Zumindest etliche von euch. Wenn ich jetzt da die Gebote, 10 Gebote der Nebenlehre, ist da eine Menge zu finden. Ja, stehlen ist mit vertreten, nicht falsch Zeugnis geben, nicht begehren, nicht ehebrechen, nur allein Gott ehren. Wenn wir ein bisschen genauer gucken, finden wir sogar noch mehr. Also es kommt praktisch keiner in den Himmel. Sünder kommen nicht in den Himmel, Punkt. Aber, sagt Paulus, jetzt seid ihr reingewaschen. Das, was da am Kreuz von Golgatha geschehen ist, und weil ihr Jesus angenommen habt, macht euch das rein vor Gott. Und zwar dauerhaft. Du gehörst jetzt Christus. Auch jeder dieser Aufgezählten. Das ist super, sagen die Korinther. Dann können wir jetzt alles machen. Was wir hier lesen, ist nicht die Zustände, die in Korinth gab, dass da alles ganz schlimm war, sondern die kamen auf die Idee und dann Paulus gesagt, ja, denen ist doch eigentlich alles erlaubt, oder? Also wir haben ja eigentlich die theologische Auseinandersetzung mit der Frage, was ist mir erlaubt? Und die Schlussfolgerung der Korinther, dann ist ja eigentlich völlig egal, was wir essen und trinken, dann ist völlig egal, was man tut, wir können an den Tempelpartys und so weiter an allem teilnehmen, und da munter mitmachen, weil es ist uns ja alles erlaubt. Kann uns ja nichts schaden. Wir sind ja gerettet. Sagt Paulus. Ja, stimmt. Grundsätzlich habt ihr recht. Aber, wenn dir auch alles erlaubt ist, dann ist nicht alles gut für dich. Und je nachdem, was du tust, auch nicht für andere. Und dann setzt du noch einen drauf, jawohl, ja, es ist so, es ist dir alles erlaubt. Nichts kann dich trennen von der Liebe Gottes und so weiter. Aber es soll dich nichts beherrschen. Andere übersetzen, es soll dich nichts gefangen nehmen. Und jetzt wird es interessant. Ich bin ja Nachfolger Jesu nicht zum Selbstzweck. Also Hauptsache, ich bin gerettet und der Rest der Welt kann mich mal. Soweit ich mich erinnere, gab es ein Gebot, woran man Jünger Jesu erkennen soll. Sie untereinander Liebe haben. Ja. Neues Gebot gebe ich euch. Johannes. Und dann gab es noch so einen Auftrag. Ja, Botschaft Jesu weiterzutragen. Jetzt kannst du zwar alles tun, aber überleg dir mal, welches Bild gibt das, was du tust von dir, deiner Beziehung zu Gott und der Gemeinde ab. Von dem, was du alles tun kannst, tut dir nicht alles gut. Und was von dem, was ich tue, nimmt mich so in Beschlag, dass ich praktisch nicht mehr verfügbar bin für das, was Jesus tun möchte. Was nimmt mich gefangen oder was beherrscht mich? Und da müssen wir aufpassen, weil da kommt man dann so ganz schnell zu so Klassikern. Ja. Je nachdem, wen man fragt und mit Sicherheit auch in welchem Land oder Landstrich man unterwegs ist, ja, dann ist man ganz schnell ja bei Drogen, legalen oder illegalen. Bei den legalen ist ja dann kommt es wirklich genau drauf an, wen man fragt. Markus, Schwabe, Pietist, Rauchen, ganz böse. Also, wenn bei uns vor der Kirche einer eine Zigarette angezündet hätte in meiner Jugend, wären die Steine nicht weit gewesen, dass einer schmeißt. Ja, das riecht schon so nach Hölle. Ja, gab es auch mal ein T-Shirt, ein Freund von mir hat, mit Raucher kommen nicht aus der Hölle, die riechen nur so. Dagegen Alkohol, kein Problem. Ja, hier dahinter, das Zeug, der Apfel war zu vergoren. Bei uns sagt man Mosch dazu. Das Zeug hat 5%, paar Liter am Tag, kein Thema, ist doch bloß Apfelsaft. Ich habe Ärzte kennengelernt, die haben die Leute der Landbevölkerung extra gefragt, trinken sie Alkohol? Nö. Trinken sie Mosch? Ja, 3 Liter am Tag. Okay, brauchen wir nicht gucken, nicht fragen, woher die Probleme ihrer Leber kommen. Also, jetzt komme ich noch ins Siegerland. Pietisten, Alkohol, ganz böse. Also traditionell, das hat sich eigentlich vieles verändert. Ja. Rauchen, kein Problem. Direkt vor, am besten im dicken Mercedes und die Zigarre im Mund. Dann gehst du ins Frogschirm Erzgebirge, rauchen Alkohol, ganz böse. Wir verbrennen lieber Weihrauch in Räuchermännchen. Okay, das war jetzt spöttisch. Ja, aber mit solchen Themen setzen wir uns auseinander und dann gehst du in andere Landstriche und da ist plötzlich nochmal was ganz anderes. Und mit solchen Christen gibt man sich dann, mit solchen Gedanken gibt man sich bei so einem Vers dann zufrieden, weil da kann ich immer ganz schön auf die anderen zeigen und ich selbst bin fein raus. Ich selber erweitere das Thema ganz gern dann noch auf Kaffeekonsum. Da kann ich persönlich dann immer noch auf andere zeigen. Und dann kommt jemand medizinisch gebildet und sagt, ja Markus, dein Zuckerkonsum ist auch ein Suchtverhalten. Und dann war es das mit auf andere zeigen. Käse, jetzt bin ich da auch mit drin. Wir reden also von Süchten und von körperlichem Gefangennehmen. Aber Leute, ich glaube, darum geht es hier überhaupt nicht. Aber damit geben wir uns ganz gern zufrieden, weil dann betrifft es ja immer noch hauptsächlich die anderen. Ich denke, Paulus geht es um was anderes, beziehungsweise zumindest um viel mehr. Was ich gerade gesagt habe, ist nur maximal ein Bruchteil. Der wesentliche Teil dessen, was uns gefangen nehmen kann, liegt wo ganz anders. Lasse ich mich von meinen Aktivitäten gefangen nehmen? Ich meine jetzt nicht Computerspiele, das ist jetzt, wird ja auch untersucht fallen. Das aber natürlich kann man auch mit rein. Aber das fällt dann eigentlich, ja. Nein, was ich meine ist, was mich total gefangen nimmt. Das kann meine Arbeit sein. Ja. Es ist immer so viel zu tun. Mein Sport, meine Hobbys, mein auch gesellschaftliches Engagement, versteht mich nicht falsch, das ist alles was Gutes und Wichtiges. Das ist alles nicht schlecht. Aber das sind so viele Dinge und wenn mich das so in Beschlag nimmt, dass ich zu Hause zum Beispiel überhaupt nicht mehr präsent bin, dann lebe ich an dem, was Jesus will, vorbei. Und dann kommt noch mein Denken, mein Geist, ich weiß, wir sind eigentlich beim Leib, aber doch, mein Denken kann mich auch so gefangen nehmen, dass ich gar nichts anderes mehr um mich herum wahrnehme, dass nur noch das eine gibt. Das kann man in ganz, ganz vielen Bereichen sich anschauen. Und gerade beim Denken und bei unseren Befindlichkeit und dann messen wir diesen Dingen alle so viel Bedeutung zu. Und alles ist immer so wichtig. Und ganz gern, ich habe es gerade eben schon angedeutet, zitieren wir dann auch, ja, nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Es war absolut, ja, sich das vergegenwärtigt, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Fürsten und Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftige, weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine Kreatur kann mich scheiden von der, trennen von der Liebe Gottes. Aber dieses Nichts ist dasselbe, das mich auch nicht gefangen nehmen soll. Ja? Soll dich nichts gefangen nehmen, weder im Leben noch im Tod, weder Engel noch Mächte noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Hohes noch Tiefes noch irgendwas soll dich gefangen nehmen. Das könnten wir da genauso reinsetzen. Nichts von dem, was du tust. Du kannst, wie gesagt, alles tun. Aber nichts davon, gar nichts, soll dich gefangen nehmen, außer Jesus Christus. Klar bist du gerettet, aber Paulus vergleicht, und jetzt kommt der ganz harte Teil, Paulus vergleicht das alles, dieses Gefangensein mit allem Möglichen. Das ist, wie wenn du mit einer Hure ins Bett gehst. Das ist sein Bezug. Du schändest deinen Leib, der nicht dein Körper ist, sondern jetzt Jesus gehört. Wenn wir uns ständig mit so vielem beschäftigen, dann sind wir eins damit. Ja, woran dein Herz hängt, das ist dein Gott. Und diesen Vergleich bringt Paulus hier und bezieht es auf die Schöpfung, sagt, es war von Anfang an, wenn Mann und Frau miteinander schlafen, dann werden sie ein Fleisch sein. Und das bringt er hier als Vergleich. Und jetzt bringst du den Leib Jesu zusammen mit einer Hure im realen Sinne, beim Tempelfest, aber im übertragenen Sinne mit einem dieser vielen genannten Beispiele. Es beherrscht dich. Und dann ist eben die Frage, was ist die Hure, mit der ich eins bin? Mit der ich mich, mit der ich meinen Leib, mit der ich Christi Leib entweihe. Welche Arbeiten, Aktivitäten und sonstige Dinge? Was ist es, was mich so gefangen nimmt, dass ich von Gott, ja, dass ich Gott mit meinem Leib nicht mehr dienen kann, wie es im Text heißt? Ich finde es ziemlich harten Tobak, was Paulus uns hier zumutet. Jetzt ist mir natürlich bewusst, dass ich diesen Text heute Morgen ganz schön strapaziert habe. Aber wie schnell sind wir Christen dabei, so einen Text zu reduzieren? Ah, Unzucht, bin ich nicht dabei, geht mich nichts an. Und das Gefährliche dabei ist, und schon habe ich den Stein in der Hand. Gedanklich. Und bin bereit, auf andere zu werfen. Ihr wisst, von welcher Geschichte ich spreche. Aber es ist ganz wichtig, dass wir uns selbst erkennen. Und deswegen sagt Jesus, derjenige von euch, der ohne Schuld ist, der darf jetzt werfen. Letzte Woche habe ich eine Predigt über den Text gehört, da hat er gesagt, Jesus hat ganz schön Vertrauen in die Eigenreflexion der Menschen gehabt. Und hat dann angefügt, ich wüsste ein paar, die schmeißen würden. Wie leicht ist es, auf andere zu zeigen und sagen, das ist denn ihr Problem. Aber wir sind da alle mit drin. Und keiner kann sich da selber ohne weiteres freisprechen. Wie leicht ist es auf andere Zeichen? Ah, das ist der Sünder. Paulus macht klar, Gott hat euch alle freigekauft, damit ihr ihm gehört. Lebt deswegen so, dass ihr ihm mit eurem Körper, das war ja das Thema hier, Ehre bereitet. Und das sagt er mir, sagt er dir und nicht meinem Nachbarn. Ich möchte mit uns beten. Jesus Christus, es gibt Passagen, Texte in der Bibel, das ist wirklich, das sind dicke Bretter, die wir da bohren müssen. Und Herr Jesus Christus, du bist es, der unser Herz berühren kann, der uns die Selbsterkenntnis schenken kann, zu sehen, ja, wo liege ich eigentlich falsch, wo liege ich daneben. Erbarme du dich über mich, erbarme du dich über jeden von uns, dass wir da den Blick bekommen, dass wir erkennen, wo wir falsch liegen, wo wir uns gefangen nehmen lassen, wo wir uns von dem abbringen lassen, was du eigentlich möchtest. Wir vertrauen auch hier auf deine Gnade. Amen.